Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Kontextur-Podcast. Wir sind wie immer zurück mit einer neuen Episode. Der Kontextur-Podcast ist eine Produktion von Katharina Benjamin und mir, Angelika Hinterbrandner. Wir nehmen euch auch heute wieder mit als Hosts durch unser Thema. Wie immer findet ihr alle wichtigen Infos zur Folge in den Shownotes und, as always, sharing is caring. Wenn euch unsere Arbeit hier gefällt, teilt die Episode gerne, hinterlasst eine Bewertung oder schreibt uns einen Kommentar. Aber jetzt ab in die neue Folge. Willkommen zurück zum Kontextur-Podcast. Wir sprechen heute über KI und Architektur. Nach den Software-Episoden schauen wir uns ein weiteres Hype-Thema an, das gerade überall ist, zumindest in meiner Instagram-Timeline und überall sonst auch, das Thema Artificial Intelligence. Und wenn man den Developern und sonstigen Stimmen aus dem Silicon Valley glaubt, ist KI ja der ultimative Game-Changer, der alles disrupten wird, um in der Sprache zu bleiben. Und das heißt natürlich auch, in der Architektur wird sich einiges ändern und darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Vielleicht habt ihr auch mitbekommen, Anthropic hat auch eine Studie zum Arbeitsmarkt rausgebracht, wo mitunter auch die Architektur ganz stark als am härtesten exponiertes Feld mitgenannt wurde. 80% der Tasks, die Menschen in Architekturbüros machen, sollen theoretisch automatisierbar sein. Das schauen wir uns heute mal genauer an, haben wir uns gedacht. Und genau, wollen das wie immer gemeinsam mit euch mal so ein bisschen ergründen, was das Thema eigentlich heißt. Ist es denn wirklich so, dass man alles automatisieren kann, von der Zeichnung über Kostenrechnung bis hin zu irgendwelchen Analysen? Was heißt es denn genau? Wie weit sind wir? Wie sieht das eigentlich aus im Büro jetzt gerade? Wird da Panik gemacht? Was geht eigentlich schon? Was sind die Potenziale? Werden jetzt alle Architektinnen nur mehr strategische KI-Orchestriererinnen sein? Oder was heißt das eigentlich genau? Und wir nehmen euch mit in eine spannende Debatte, hoffe ich ganz sehr. Natürlich wie immer mit Katharina und mir. Und zu Gast ist heute Alexander Bartscher. Aber als allererstes gebe ich mal das Wort zu Katharina. Hi Katharina, wo bist du heute gerade?
Hallo, ich bin in Leipzig, schön zu Hause, habe hier aber ein neues, verbessertes Setup. Ich hoffe, das hört ihr auch. Und genau, ich freue mich total, dass wir über das Thema sprechen, weil ich ja auch in den letzten ein, zwei Jahren immer so meine eigenen Mini-Steps mit bildgebender KI auch auf Instagram geteilt habe, wirklich so basic level, aber da immer total viel Interesse dran geherrscht hat und alle immer so, was, wie machst du das? Und am Anfang war das dieser Mid-Journey Quatsch und jetzt so Banana, kannst ja mit dem richtigen Input dann jetzt schon andere Sachen machen. Also ich glaube, was mich eben interessiert ist, wir merken ja, es gibt Entwicklungen, die Entwicklungen sind schnell und was ist das, wenn wir das so ein bisschen nach vorne prognostizieren? Und da freue ich mich sehr, dass wir heute dich dabei haben als Gesprächspartner. Alexander Bartscher, stell dich doch mal vor, wie es bei uns Usus ist. Wer bist du und was machst du?
Ja, schönen guten Nachmittag. Ich bin Alexander Bartscher und bin Architekt in allererster Linie mal und habe aber ein praktisches Wirkungsfeld, das ja immer in verschiedenen Domänen irgendwo zu Hause ist, seit dem Studium. Ich habe an der RWTH Aachen studiert und auch an der ETH Zürich ein Jahr studiert, habe da noch bei Kollhoff und Miroslav Schick so eine klassisch prägende Lehrerfahrung gesammelt, um dann aber in Aachen abzuschließen. Habe bei Herzog & Dimmeron daraufhin ein Jahr lang als Intern gearbeitet, vor dem Diplom noch, und habe mich aus dieser Tätigkeit heraus ganz unmittelbar selbstständig gemacht. Und zwar mit einem Schwerpunkt auf die Erstellung von Architekturvisualisierungen mit Pony Images. Das haben wir aber natürlich auch schon immer parallel betrieben mit dem Büro Bartscher Architekten. Das haben wir dann, also wenn ich von mir spreche, wir spreche, dann ist das meine Frau Elisabeth und ich. Und vor allem die Architektur machen wir wirklich auch immer im Team und alles zusammen. Die nerdigere Bildschiene und so, da hat sie nichts mit zu schaffen. So, und das ist so ein bisschen mein Brit. Parallel zu dem habe ich eben auch unmittelbar nach dem Studium angefangen als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der RWTH am Lehrstuhl für Wohnbau und Grundlagen des Entwerfens und bei Wim Vandenberg angefangen als WMA zu arbeiten und habe auch somit seit jeher so ein weiteres Standbein im akademischen Betrieb Und habe dann ja eben das auch eine ganze Weile gemacht, dann eine ganze Weile auch keine Lehrtätigkeit, nur so Gastspiele und ja, Seminarwochen und sowas. Und bin jetzt seit 2021 Professor für architektonische Darstellung und Entwerfen, ADE, an der RPTU in Kaiserslautern. Ja, das beschreibt eigentlich so erstmal mein Tätigkeitsumfeld im Formellen. Ja, Pony Images ist, wie gesagt, seit 2009 somit schon aktiv auf dem Markt, deutschsprachigen, internationalen Markt darüber hinaus. Darüber kennen wir uns ja auch mitunter, ne? Also ich und Angelika, als du bei Brandelhuber im Büro warst, haben wir zusammen
wir mussten öfter mal telefonieren, wie die Bilder da
aussehen.
Ja, genau.
Wir hatten ziemlich viele Telefondates. Ich glaube, da ging es um Museen im Schwarzwald, wenn ich mich nicht täusche, ne? Die jetzt auch so langsam mal fertig sind. Und ja, auch mit Schulz und Schulz hatte ich ja auch immer wieder zu schaffen und so. Also das ist natürlich so eine Tätigkeit, die einen vielfältig in verschiedenste Richtungen auch Einblicke gewährt. Da kann man viel anknüpfen.
Das muss man ja wirklich sagen. Also Pony Images, das hören, also wir haben ja viel mit Architekten und Architektinnen zu tun, tauschen uns auch aus, dass ihr ja schon für wirklich besondere Bilder steht, für eine besondere Bildqualität. Es gibt ja schon in diesem ganzen Archivis-Feld, gibt es ja eine große Bandbreite auch, wie das eben begriffen wird und auch ausgearbeitet wird. Also das haben ja immer alle gesagt oder ich kriege auch oft meine E-Mails so, ja, ich habe lange bei Pony gearbeitet, jetzt habe ich mich selbstständig gemacht. Also es ist so, ihr steht für was, ihr seid schon ein besonderes Qualitätsmerkmal. Wie hat sich dann, okay, seit 2009 seid ihr dabei, das heißt mal 10 Jahre, 10, 14, 15 Jahre, da gab es keine KI, da habt ihr wahrscheinlich mit, weiß ich nicht, mit SketchUp oder mit Cinema oder kannst ja mal klären. Wie ist eure Tool-Geschichte und wie hat sich das jetzt in den letzten Jahren mit dem Aufkommen der KI-Geschichte verändert?
Also genau, hat ja jeder in unserem Metier irgendwie so eine Art, ja, technische CAD-Biografie auf die eine oder andere Weise. Im Studium an der RWTH war stark von AutoCAD und 3D Max noch geprägt. Ich habe dann aber im Büro ziemlich schnell auch als Werkstudenten Umstieg auf Vectorworks und Cinema 4D gemacht und auf der Pipeline bin ich eigentlich hängen geblieben. Zum Zeichnen, zum 3D-Entwerfen kam dann noch bei Herzog Dömerow eigentlich so Rhino als Tool, so als irgendwie so schweizerisches Taschenmesser für alle 3D-Aufgaben und super Schnittstellen offen dazu. Und eigentlich ist das so das harte Gerüst und dann die Peripherie im Renderbereich, die ist immer durch die Jahre natürlich so ein bisschen durchgewachsen. Ne? Wenn man früher noch im AutoCAD internen Renderer rumgespielt hat, wurde das dann halt irgendwann der Cinema-interne Renderer und dann kam irgendwann mal V-Ray auf, dann kam irgendwann mal Maxwell in Rhino auf, da dachte man, das wird jetzt alles ganz toll und praktisch, aber dann hat man es doch wieder sein lassen, dann V-Ray in Cinema und dann Corona in Cinema und das ist eigentlich jetzt der Standard-Workflow und das Ganze ist dann natürlich nochmal getoppt von der ganzen Creative Suite von Adobe, die dann natürlich mit Photoshop als Flaggschiff für unsere Anwendungen so, ja, eigentlich die große Konstante ist, ne?
Du hast jetzt so ein bisschen die Genese beschrieben. Was heißt, ich habe das ja vorher sehr dramatically eingeleitet, was heißt jetzt konkret für euch künstliche Intelligenz in der Bildproduktion? Ne? Katharina hat das auch schon gesagt, man kann jetzt ja sehr schnell etwas erzeugen und du beschäftigst dich, du hast das die Lehrstelle vorher auch schon kurz angeschnitten, du beschäftigst dich ja quasi nicht nur in der Praxis damit, sondern auch in der Lehre. Also was hat dieser Wechsel oder dieses Erscheinen von einer ganz neuen Generation von Tools, was hat das eigentlich bedeutet?
Also in meiner Wahrnehmung ist das die totale Disruption. Und das sehen erstaunlich viele Leute auch innerhalb des Archivis-Games noch anders. Ich glaube, das ändert sich jetzt zwar auch zunehmend, oder setzen wir es mal so rum an, als ich vor fünf Jahren dieses Strategiepapier für meine Professur geschrieben habe, da ging das ja so los, ne? Da hatte man, oder beziehungsweise da ging das noch nicht los, da war das in der Entwicklung, da gab es noch kein ChatGPT und gar nichts. Was es aber gab, waren eine Menge von wissenschaftlichen Papern, die aufgezeigt haben, welche potenziellen Möglichkeiten durch Textverständnis und Diffusionsmodelle in Bildern eigentlich machbar sind. Also wer sich noch an DALL-E 1 erinnert, dem berühmten Avocado Chair, wo man irgendwie zum ersten Mal gesehen hat, dass es da irgendwie diese Iterationsfähigkeit durch Texteingabe gibt, die dann auf das Bild wirkt. Das war zu dem Zeitpunkt um 2020 ziemlich offensichtlich für mich, dass das eine Technologie sein wird, die, wenn entsprechend skaliert, einen ziemlich gewaltigen Impact auf das haben wird, was man im Alltag so tun wird. Und das auch dringend notwendigerweise so, als dass ich die Workflows, in die man durch den technologischen Fortschritt auf der Bildbearbeitungsschiene hineingenötigt wurde, immer weniger als meine eigenen Workflows empfunden habe und als immer weniger freudemachend auch empfunden habe. Dieses immer weitere Tweaken von Realität durch Computermodellation und irgendwie Staffage und Gräser modellieren und all so Sachen, das war nie my cup of tea irgendwie. Da habe ich nie wirklich Spaß dran gehabt. Ich habe eigentlich immer nach Methoden der Bildproduktion zu arbeiten, die halt wirklich als architektonisches Entwurfswerkzeug funktionieren und deswegen auch immer solche eigentlich schnellen Collage-Techniken oder auch improvisierte Render-Techniken und schnelle und mitunter unperfekte Workflows in Kauf genommen, um halt wirklich das Architektonische in der Bildproduktion zu steigern. Und da habe ich eben auch dieses Potenzial erkannt und entsprechend auch meine Forschungsabsichten für die Professur dahingehend ausgerichtet, dass ich gerne Wege finden würde zu so einer vollautomatisierten, referenzbasierten Bilderzeugung, wenn man so will. Und das ist eigentlich jetzt so da. Dieser Schritt ist gemacht worden, würde ich sagen.
Kannst du vielleicht so einen Moment nennen? Also manchmal gibt es das ja so, ne? Man merkt so, der eigene Workflow oder das eigene, wie man rangeht, hat sich auf einmal total krass radikal verändert. Kannst du vielleicht was benennen, wann dieser Moment für dich gekommen ist?
Also wirklich auf der Produktionsebene war das eigentlich der Moment, als man gemerkt hat, dass man mit lokal laufenden Diffusionsmodellen in der Lage war, zumindest schon mal hochwertige Assets für die komposite Bildproduktion zu generieren. Das heißt, du hast auf deinem eigenen Computer im Prinzip ein KI-Modell installiert, das dir im Prinzip Bäumchen, Menschen, Landschaften und sonst wie generiert, völlig auf deinen Wunsch hin. Und das kannst du dann in Photoshop benutzen. Du bist nicht mehr darauf angewiesen, Fotosuche zu machen, irgendwie Collage-Techniken zu erarbeiten. Du kannst im Prinzip erstmal deine Bilder selber erzeugen. Das ist erstmal losgelöst noch von der architektonischen Komponente des Ganzen, sondern da geht es jetzt erstmal drum, wo wirklich ein erster Einbruch in die Disziplin der Architekturvisualisierung erfolgt, dadurch, dass wir halt auf so einer Komponentenebene wirklich hochwertige, schnelle, arbeitssparende Sachen erzeugen konnten, die vorher hart genervt haben.
Und seit wann ist das so? Also seit wann geht das so schwellenlos?
Das war, würde ich sagen, so Ende 23, Anfang 24 irgendwann, dass das dann halt wirklich, wenn man entsprechende Hardware auf dem Rechner installiert hat, also irgendwie eine 24 Gigabyte Nvidia-Karte, die irgendwie 3.000, 4.000 Euro kostet, die brauchst dann halt, ne, damit das irgendwie auf einem gewissen Qualitätsniveau erfolgen kann. Aber das haben wir halt im Büro, ne? Also sowieso schon. Und dann war das auch dafür gut nutzbar.
Und jetzt, also ich zwing dich jetzt gerade so ein bisschen in der Timeline, aber ich finde es sehr spannend, das so ein bisschen auch in der Dynamik zu sehen, wie schnell das weiterging jetzt gerade. Wie hat sich seit diesem Moment in, let's say, Ende 2024, wie hat sich seitdem das Arbeiten und der Workflow weiter verändert? Was würdest du sagen?
Also in meiner Wahrnehmung für mich persönlich ziemlich vollständig. Also ich mache nicht mehr so super viele Projekte 100% selber. Die ich selber mache, die mache ich eigentlich nur noch in Rhino und in eigenen Tools. Und das ist es eigentlich. Den Rest der Pipeline haben wir eigentlich soweit abgeschnitten, weil das Verrückte ist halt, und ich weiß nicht, inwiefern wir da noch drauf kommen, dass ich antizipiert habe, in diesen fünf, sechs Jahren, auf die diese Strategiebierpapier ausgerichtet waren, schafft man es irgendwie, diesen referenzierte Bilderzeugung zu generieren, war ja die eine These. Was ich aber nicht gesehen habe, ist, dass man in der Lage ist, die komplette Softwareinfrastruktur zu produzieren, die dafür vonnöten ist. Und das ist die eigentliche Revolution, die jetzt in diesem Jahr meiner Wahrnehmung nach passiert, seit irgendwie diesem Moment, wo mit Claude Opus 4.6 und GPT 5.4 entsprechend diese wirklich tiefgreifenden multimodalen Reasoning-Modelle auf dem Markt sind und allgemein verfügbar, die halt wirklich komplett andere Produktionstechnologien demokratisieren. Und das ist eigentlich der wirklich radikale Shift, den ich jetzt aktuell gerade wahrnehme. Und der geht weit über diese Bilderzeugungsfragen hinaus und greift eben viel, viel tiefer potenziell noch in die Disziplin ein.
Wie wirkt sich das auf das Dienstleistungsgewerbe
Visualisierung erstellen auf, weil, also ich habe auch viele Bekannte, die haben das teilweise gemacht, also bei ein paar geht gar nichts mehr, die haben das vielleicht auch in einer kleineren Ebene gemacht, aber es war ja immer dieses, wir machen jetzt Visualisierung, oder viele Leute haben das ja auch so als kleinen Getaway von der klassischen Architektur genommen, so aus dem Studium hat man sich, man hatte da eine Affinität, hat sich selbstständig gemacht und dann lief das und erstmal hat man es nebenher gemacht. Und wie ist das, ihr seid ein großer Player, aber wie verändert diese andere Umgebung das Verhältnis zu euren Kunden, zu den Bestellern eurer Bilder?
Ja, da bin ich gespannt, das rauszufinden. Ich meine, das ist ja wirklich on the go. Und das ist, das kann man eigentlich wirklich momentan von Monat zu Monat fast so neu evaluieren. Und da gibt's ganz unterschiedliche Erkenntnisse, die man da so einsammelt. Und ein bisschen dieses Spannungsfeld, das wir gerade so ausloten, weil man kann jetzt theoretisch alles machen in null Zeit, jetzt mal so überspitzt. Das ändert aber überhaupt nichts an der Art und Weise, wie man ein architektonisches Projekt im Wettbewerb begleitet, beziehungsweise nicht auf der übergeordneten Ebene. Das berührt die Werkzeugebene und vielleicht die Timeline-Ebene, aber Architektinnen und Architekten sind halt einfach total gierig. Also sind einfach unfassbar hartnäckig, was Perfektionierung, Änderungen, Iterationen und dergleichen betrifft. Und deswegen ist es eigentlich so, also man könnte jetzt im Prinzip so nach 10 Minuten hat man so das Bild und das Projekt im Prinzip perfekt visualisiert auf einem Level, das irgendwie vor 3 Jahren unmöglich gewesen wäre zu erreichen oder vielleicht für 2, 3 Studios in 3, 4 Wochen Arbeit irgendwie so, ne? Und das haben wir jetzt. Und dann schickt man das raus und denkt sich, boah, das jetzt jubeln die Engelschöre auf der anderen Seite und es ist irgendwie gelöst und so, aber Pustekuchen, da kriegt man einfach zurück, dass die Regenrinne zu dick ist und dass doch das Fugenbild irgendwie hier noch nicht exakt sitzt und so. Ich merke das manchmal, dass das ist so, das spricht einen halt auf so einer basalen Ebene an, dass diese Iterationsschlaufen auf einem völlig anderen Level ansetzen und man einfach einen ganz anderen Diskurs zur Arbeit im Bild führt. Und das finde ich ja eigentlich total gut. Eben aus so einer Schule der analogen Architektur herauskommen, wo ja eigentlich dieses Entwerfen aus der Referenz, aus der Bibliothek, aus dem Bild heraus irgendwie als der entwerferische Motor gelesen wurde und man eigentlich immer über das Bild argumentiert hat, um zur architektonischen Lösung zu kommen, ist man nun natürlich in der Lage, das auf einem ganz anderen Level zu tun. Ob das dann wirklich zu einer besseren Architektur führt, das ist nochmal eine andere Frage.
Ich habe eine Bemerkung und noch 2 Fragen. Genau, du hast Miroslav Šik jetzt schon einmal erwähnt und jetzt auch nochmal so ein bisschen Kontext. Mit dem haben wir auch einen wunderbaren Podcast, also gerne auch nochmal reinhören.
Habe ich gehört.
Sehr gut. Die erste Frage, die ich habe, findest du das eigentlich gut, dass die Bildproduktion in der Architektur in den letzten Jahren ins Externe verschoben wurde? Also hat das Vor- und Nachteile? Und gehst du davon aus, dass viele oder gewisse Architekturbüros jetzt versuchen, die Bildproduktion wieder intern zu ziehen?
Also auch nochmal auf diese Strategie vor 5 Jahren knapp zurückgeblickt, ist dieses Papier eigentlich schon auch eine These zur Selbstabschaffung als externalisierte Disziplin formuliert worden. Und das eben durchaus aus dem Blick heraus, dass ich mich eben auch primär als entwerfender Architekt begreife und nicht als reiner Bilddienstleister und Techno-Nerd. Und insofern ist es eigentlich stets mein Anlass gewesen, auch in der Art, wie wir mit unseren Kundinnen und Kunden zusammenzuarbeiten, da eine eigentlich Selbstermächtigung in der Bildproduktion zu ermöglichen. Und das sehe ich aktuell, dass das wieder passiert. Und da habe ich persönlich erstmal Spaß dran, dass das für die Branche mitunter kritisch sein kann, ist mir dabei wohl bewusst.
Was ich ganz, also aktuell, du hast es ja beschrieben, aktuelle Feedback-Kultur auf Bilder funktioniert eigentlich so, dass man reinscribbelt oder ein Comment setzt, kleiner, größer, Linie, Fugenbild, Kannst du dir vorstellen, dass es eben, weil die andere Seite auch die Tools hat, dass es zu so einem Workflow- und Ping-Pong-System kommt, dass sie visuell antworten mit einer visuellen Iteration, die aus ihrer Engine kommt und dass es so ein Hin und Wider gibt?
Absolut, ja. Das erleben wir eigentlich auch schon. Also das ist durchaus die Praxis, nicht bei allen, nicht bei vielen, aber es gibt immer die paar Leute im Büro, die da erstmal technikaffin sind. Und da kommen wir dann aber auch direkt zu dieser Tool-Produktionsfrage. Das versuchen wir natürlich dann aber auch so zu machen, dass wir auch diesen Prozess mitgestalten können, dass man da nicht gegeneinander in Bildern arbeitet, sondern miteinander in Bildern arbeitet und das idealerweise auf einer Plattform, die wir eben selber zur Verfügung stellen, sodass diese Iterationswege dann halt trotzdem transparent erfolgen und eben im Dialog und nicht in so einer Streitkultur gegeneinander so, ich habe dir doch gesagt so und so, und dann kann man eher mal sagen, ja okay, dann probier doch mal selber und dann machst du mal und schau doch mal, ob das klappt, und dann, wenn er sagt, ja so ist gut, oder sie sagt so und so, komme ich da gut klar, dann können wir das jetzt irgendwie nochmal so feintunen und so, und dann übernehmen wir das wieder. Also ich sehe da ziemliche Potenziale, auch in so einem Ping-Pong-Verfahren anders zu arbeiten, als man das jetzt die letzten 20 Jahre dann doch irgendwie getan hat. Aber das ist natürlich auch nicht für jeden, weil natürlich auch nicht jeder das will. Ich meine, manche Leute sind ja auch einfach total froh, diesen Sparringspartner auf der anderen Seite zu haben, und manche Leute sind auch einfach total froh, nochmal ihren Stress und ihre Unzufriedenheit und ihre manchmal Aggressionen noch irgendwo kanalisieren zu können, und da machen wir auch gerne den Puffer. Also das ist wie bei jeglicher architektonischen Arbeit ja auch, hat man ja auch so eine Moderationsrolle dann halt auf in so einer innerdisziplinären Angelegenheit, meine ich, aber da sehe ich ganz viele verschiedene Wege, die sich öffnen, und alte, die auch parallel dazu weiter bestehen werden.
Vielleicht können wir da nochmal ein Stück rauszoomen. Also jetzt haben wir sehr stark quasi dich aus der Perspektive des Visualisierers in Anführungszeichen befragt, aber du hast ja auch gleichzeitig noch das Architekturbüro, wie du, oder ihr habt das gemeinsam, wie du das vorher auch gesagt hast. Wie hat sich denn auf der Ebene des Arbeiten verändert? Das ist gar nicht nur quasi mit Fokus auf Bildproduktion, sondern eher nochmal allgemeiner. Also wie sehr ist Artificial Intelligence oder die vielen Tools, und das hast du vorher schon Claude genannt und ChatGPT, wie sehr ist das integraler Bestandteil eurer Arbeit?
Ja, also eigentlich so gut wie gar nicht diesbezüglich, weil also unser Büro auch ein ziemlicher Gegenpol zu dem ist, was auf der Digitalfront so läuft. Also das ist eigentlich eher eine ziemlich analoge Bastelbude, die mehr so kleinstmaßstäbliche Sachen im Bestand zurecht macht und versucht irgendwie im Kleinen zu agieren und auch dem zu entsprechen, was wir halt so personell noch gestemmt kriegen. Insofern kann ich diese Innenperspektive des großen Büros, das jetzt irgendwie diese tollen internen Tools entwickelt hat, nicht so richtig teilen. Da kriegt man halt höchstens dann eben im Gespräch mit den großen Büros und den Partnern und so, die das halt so überschauen, eher so diese Eindrücke.
Sag mal, teil mal so ein Mini-Bisschen, was sind das so die Eindrücke, was machen die gerade so? Die großen Büros?
Ja, ich glaube, die dabbeln alle rum. Also ich glaube, da ist ziemlich viel Spiel und Repräsentation und wenig Substanz im Allgemeinen. Das wird sich sicherlich jetzt verschieben, und das wird auch sicherlich substanziert werden jetzt in den nächsten Jahren. Aber ich glaube, das ist so ein großes Trial-and-Error-Spiel. Also ich fand das immer mal wieder lustig, ganz auch so ernüchternd, dann von diesen großen Büroplayern dann auch im privaten Gespräch dann nochmal so zu hören, wenn dann die Leute aus der AI-Abteilung so erzählen, was macht ihr? Also weil ich dann ja interessiert bin, was macht ihr denn da eigentlich? Ne? Und dann merkt man, ja, okay, ihr macht ja genau dasselbe, was ich auch mache, so als Solo vor mich hin Forscher, und ihr habt dann vielleicht so ein bisschen Datensätze und so, aber die habe ich ja als Visualisierungsbetrieb auch, weil wir haben ja eben so viele Projekte wie sonst natürlich ein gewaltiges Büro eigentlich das haben müsste, und das kann man ja für die internen Forschungszwecke mal so auch dann heranziehen und mal gucken, was geht damit überhaupt. Insofern glaube ich tatsächlich, dass diese ganze Episode AI zieht in die Architektur ein. Das ist, glaube ich, ein Thema für die nächsten 5 Jahre, wäre mal so mein Estimate. Und ist jetzt eigentlich wirklich noch auf dieser, wir gucken uns alles an und staunen teilweise, aber wir finden eigentlich auch immer sofort raus, ja, taugt noch nicht so richtig, bis auf natürlich klar zugewiesene Aufgaben, wie dann irgendwie Protokollierarbeiten und alles, was irgendwie mit ganz klaren, finiten Ergebnissen operiert, das funktioniert natürlich.
Ich habe das auch so ein bisschen deswegen gefragt, weil es ja quasi bei der Visualisierung ist es schon ablesbar, dass, wie du das vorher gesagt hast, dass man sich seine eigenen Custom-Lösungen stricken kann, ne? Und die, also wir haben vorher kurz eben, ich hatte es in der Intro angeschnitten, auch über die Software-Episoden gesprochen. Also es ist ja schon so ein bisschen die Frage, ne, ob vielleicht dieses Fenster jetzt eröffnet, dass man quasi auch vielleicht so ein bisschen weghüpft und sich irgendwie Custom-Lösungen fürs Zeichnen oder für andere Prozesse baut und so quasi, also vielleicht in eine andere Abhängigkeit hüpft, aber quasi wegkommt von den Softwareabhängigkeiten, die man jetzt gerade hat. Also ich glaube, es ist, wie du sagst, ein sehr interessanter Moment für die nächsten paar Jahre, was für Potenziale oder Freiheiten man sich erarbeiten könnte oder vielleicht auch selbst baut, die dieses AI-Fenster jetzt gerade aufmacht.
Aber das hatten wir ja in der Software-Episode auch drin, was ja teilweise so die Wiedergabe von Hintergrundgesprächen mit einigen größeren Büros waren, dass die gerade die Probleme haben, dass sie eben in ihren End-User-License-Agreements plötzlich drin haben, dass sie eigentlich ihre Daten, die sie mit den Programmen aus den CAD-Umgebungen eigentlich nicht zu externen Trainingszwecken nutzen dürfen.
Ja, aber zu eigenen internen vielleicht, ne? Also.
Naja, eigentlich darfst du es nicht aus dem Ökosystem rausholen.
Anyway, ne? Aber es ist auf jeden Fall eine interessante
Genau, aber
Option.
Es ist auf jeden Fall ist ja schon klar, eine Konfliktlinie, also das wurde ja auch in der Software-Episode praktisch unter anderem als These vorgestellt, dass wir jetzt in eine Phase der Integration gehen. Also wir haben einfach die bestehenden CAD-Systeme, die wurden oder Adobe und jetzt plötzlich haben die eine AI-Integration, wo man erstmal denkt, oh mein Gott, was ist das für eine Scheiße? Aber mit der Zeit wird's besser und dann ist man eben in dieser Umgebung und dann gewöhnt man sich dran. Oder das wäre natürlich jetzt eine andere Möglichkeit. Du hast ja jetzt schon mehrmals von eigenen Tools gesprochen. Das ist immer so als Tool bezeichnet. Wovon redest du da, wenn du Tools sagst? Meine Tools, die Tools, die ich mir gebaut habe.
Also das sind tatsächlich Tools, die wir eigentlich intern uns gebaut haben, um also einerseits um zu gucken, was geht und andererseits um zu schauen, wie man das auch für diese genau eben ja schon benannten Zusammenarbeitsmodelle und vielleicht auch andere Arten Architekturvisualisierungen im Dialog zu erzeugen nutzen kann. Und ganz konkret heißt das, dass das in den Tech-Circles sind das dann AI-Wrapper, die letztlich um die APIs, also die Application Program Interfaces, die offenen Schnittstellen der großen Modellanbieter Google, Gemini, OpenAI und so weiter zur Verfügung stehen, dass man die halt nutzt und in eigene Workflows integriert. Und das heißt, man baut sich im Prinzip so eine Art eigenes Photoshop, also so eine Art AI-First-Photoshop. Ich meine, das kann Photoshop mittlerweile auch alles, ne? Das ist schon klar. Aber das wäre jetzt zum Beispiel Pony AI ist jetzt das ist jetzt auch seit kurzem kann man es jetzt auch so machen einfach, kann man sich registrieren und dann kann man da halt eben über die entsprechenden Schnittstellen Bilder generieren lassen und zwar auf eine Art und Weise, wie ich die persönlich empfinde, dass die für Architekturvisualisierungen Sinn machen. Und das ist dann wiederum so eine Sache, die funktioniert meiner Meinung nach nicht im Chat in Gemini, die funktioniert nicht bei Crea und sonst wie den anderen. Das baut man, das kann man sich halt selber bauen. Das kann man sich aber auch erst dieses Jahr selber bauen. Ich hatte das letztes Jahr schon gemacht. Da lief das alles auf diesen Flux Workflows, also dem diesen damals so semi Open Source Strukturen von deutschen Startup, mit dem wir auch schon also es schon Kontakte auch ganz früh gab über den Björn Aumer, das ist ja viel in Heidelberg entwickelt worden und zwar auch ganz spannend. Also das war dann Ostern letzten Jahres, da hatte ich das eigentlich mal so zum ersten Mal angekündigt und dann kam aber diese nächste Welle von Bildmodellen, erst mit OpenAI Image One und dann mit Google Nanobanana relativ bald hinterher und dann war das wie obsolet, weil das dann einfach so viel schlechter war als das, was die Großen hatten. Jetzt ist es gerade andersrum, jetzt hatte ich so gerade daraufhin dann meine Infrastruktur so gebaut, dass man die halt nutzen kann und jetzt funktioniert das halt total gut. Und im Büro, also das ist schon lustig. Ich meine, ohne dass ich jetzt die Kolleginnen im Büro zwingen würde, nutzen die das jetzt halt. Und so Kolleginnen im Umkreis und so, die nutzen das jetzt halt auch. Und so auch, also das Lustige ist halt so auch, ich habe jetzt teilweise mit so ProfessorInnen, Kolleginnen, auch so, die spielen da auch mit rum. Und die freuen sich halt, die können jetzt wieder Bilder machen. Ne, die erzählen, die haben da immer super Spaß dran gehabt und dann ist das irgendwann so kompliziert geworden, dann ist man raus und jetzt habe ich so, jetzt hat man so nette Kolleginnen, die halt am Wochenende so, sich so hinsetzen und dann gemütlich Bildchen machen. Das geht auf dem Handy, das geht dann halt am Rechner und in unterschiedlicher Komplexität. Man kann dann auch sein 3D-Modell reinladen, das direkt rendern lassen und man kann das mit direkt verorten und machen und tun. Also ja, das Ich muss irgendwann mal eine Demo machen, glaube ich. Aber das ist
die verlinken das, wir das, dann das, hier auf jeden Fall
das,
auch.
Ja, nee, ich will jetzt hier keine werbliche Veranstaltung rausmachen, weil das.
Aber das ist ja auf jeden Fall der nächste Geschäftsbereich ist ja schon abgesteckt.
Ja gut, aber eben, ich meine, ich habe ja gesagt, ich gucke mir das seit 2020 an und für mich persönlich war das so, dass ich das spannender fand, in die Ebene mich zu vertiefen, weiter zu gucken, als immer perfektere Gräser zu rendern im Prinzip. Das ist insofern eine logische Konsequenz. Ob das in irgendeiner Weise als Geschäft was taugt, das ist, glaube ich, noch eine völlig andere Frage. Also ob dieser ganze Branch überhaupt irgendwas taugt oder ob nicht dieser Software-Layer, der immer leichter reproduzierbar wird, auch keine Markteintrittsbarrieren mehr bietet und eigentlich sowieso das alles noch weiter demokratisiert als jetzt. Das kann man noch nicht wirklich absehen. Aber ich bin natürlich in einer glücklichen Position, wo ich das auch erforschen kann und für mich halt rumprobieren kann und auch Sachen versuchen kann zu entwickeln, die ich auch mit den Studierenden dann zusammen lösen kann und das nicht nur in der Closed-Box-Zeiten, sondern dann eben auch ja so eine offene Alpha eben mit kleinen Leuten, also mit einem kleinen Leutekreis zu machen.
Das Wort Forschung ist gerade schon gefallen, Lehre. Wie ist es gerade oder wie beobachtest du das an der FATUC allgemein? Wie ist so der Umgang oder der Blick auf KI? Es gibt ja auch da ganz unterschiedliche Pole. Und gehst du da mit deinen Studierenden um? Ist es klar, ist KI in jedem Lehrformat ein Thema oder begrenzt du das, fokussierst du das auch je nach Erfahrungsstand oder gibt es ein Code of Conduct?
Ich hoffe nicht. das wäre gut. Also ganz grundsätzlich logischerweise verfolge ich das dann eben auch in der Lehre seit ich damit angefangen habe. Auch eben mit noch keine Ahnung, Dream AI und sowas, noch bevor es Midjourney und irgendwie diese ChatGPT-Sachen überhaupt gab, haben wir da schon mit so ganz kleinen Dingen rumprobiert. Und das eben auch schon im Grundstudium. Also, und ich habe mir schon immer gedacht, dass das kein Thema ist, das nur für einen Master funktioniert, wo man sagt, das ist jetzt advanced und da machen wir jetzt die komplexen Sachen, weil es ist ja nicht komplex. Also die Bedienung ist ja nicht komplex und die ist überall und deswegen halte ich das eigentlich auch für folgerichtig, das proaktiv früh im Studium zu implementieren, aber das total hart rückzukoppeln. Das heißt, wir machen im Prinzip AI und darstellende Geometrie gleichzeitig. Und das ist halt auch so eine Sache, die habe ich, also mit der darstellenden Geometrie, das war eigentlich so die vorherige Denomination meiner Stelle. Das ist insofern auch ein Modul, das ich so mitgeerbt habe, wo ich mir auch schon gedacht habe, okay, habe ich immer okay gefunden, aber hatte ich jetzt auch nie so eine Leidenschaft für. Dann kamen noch die digitalen Werkzeuge dazu, die habe ich dann noch so geerbt. Insofern hatte ich jetzt so einen konsekutiven Ausbildungszweig vom ersten bis ins vierte Semester, wo ich das halt dann wirklich so relativ schrittweise aufbauen kann. Und das ist halt schon interessant, wie man jetzt eigentlich so immer mehr merkt, dass diese darstellende Geometrie, wo man erst dachte, okay, die baue ich so ab, die schaffe ich so weg vielleicht so nach und nach, denke ich jetzt nicht mehr. Also die wird jetzt eigentlich wieder stärker kultiviert, als wir das schon mal getan haben. Weil wir natürlich schon auch merken, dass es total wichtig ist, dass die Studierenden auch Dinge machen, die kompliziert sind für den Kopf und die auch kompliziert sind für die Hand und die auch einfach nicht schnell gehen. Und dass da eben auch eine große Rolle spielt. Aber nee, wir machen schon eine sehr stark AI-getriebene Lehre, das würde ich schon sagen, die aber halt total rückgekoppelt ist in dem architektonischen, kulturellen Kontext, in dem wir halt so allgemein operieren und für den wir dann auch jeweils als Lehrende persönlich stehen. Aber innerhalb unserer Fakultät bin ich schon der AI-Nerd, würde ich sagen. Das ist jetzt nicht, dass jeder das macht.
Du hast es jetzt ja auch schon so ein bisschen angedeutet, was du den Studierenden mitgibst, ne? Also schwierige Sachen machen, die vielleicht auch längeren Fokus benötigen. Was gibst du denn so ganz generell? Na, wir sind der, wie sage ich immer, der nicht Hilfe-Podcast, sondern der Service-Podcast. Was gibst du Studierenden mit? Also so Leute, die jetzt gerade reinkommen in das Feld, was sind so Kernkompetenzen, die man sich eigentlich aneignen sollte in einem Feld, das sich so krass schnell entwickelt?
Das Tolle an unserem Studium ist ja grundsätzlich, dass wir ja in so wahnsinnig viele Sachen reingucken und irgendwie so ganz unterschiedliche Dinge mitnehmen. Und ich glaube, was wir versuchen, ist im Prinzip so eine Plattformoffenheit irgendwie drin halten zu können, dass man nicht sagt, das funktioniert jetzt nur, wenn ihr auf der Pipeline unterwegs seid und nur der Weg führt zum Ziel, sondern ich glaube, das Wesentliche ist wirklich, dass man jetzt mal auf die Digitallehre bezogen, dass man digital adaptiv bleibt, dass man Grundlagen versteht und dass man dann auch versteht, wie man diese Grundlagen sich halt aneignet. Also dieses Lernen, selbst zu lernen, ist, glaube ich, da das Wesentliche und nicht abhängig von vorgefertigten Tutorials zu sein, sondern eben interaktiv sich Sachen beschaffen zu können und sich irgendwie in die Lage zu versetzen, irgendwie sinnvolle Blender-Informationen aus dem Netz zu ziehen oder eben mit Textmodellen sich die Tutorials selber zu machen, wenn man nicht weiterkommt und dann halt Schritt für Schritt sich durchbegleiten zu lassen. Ich glaube, das sind so Sachen, die momentan relativ zentral sind, dass man eigentlich mehr so eine grundlegende Methodenlehre versucht zu vermitteln.
Was ja aber schon mega spannend auch ist, ne? Du hast das auch im Baunetz-Interview, das können wir auch als Quelle noch mit hinzufügen, auch so schön gesagt, dieses Thema Lernen und Lehren. Also man ist vielleicht als Lehrperson gar nicht mehr die Person, die gerade am alleraktuellsten Puls der Zeit ist, bei dir vielleicht anders, aber bei manchen ja vielleicht schon so, dass man auf einmal auch ein ganz anderes Lehrverhältnis hat, weil man irgendwie so gemeinsam explorieren muss, wo kann es überhaupt hingehen oder was vielleicht auch sinnvoll und wie kann man sich das erarbeiten. Also ich finde diesen Aspekt auch sehr, sehr interessant in der Lehre, dass man, wir haben das ja auch in anderen Feldern, ne, im Nachhaltigkeitsbereich, dass man selbst in der Praxis gar nicht 100% sicher sagen kann, wie machen wir das jetzt? Wir müssen es jetzt mal ausprobieren und gemeinsam erforschen. Also das finde ich für die Lehre schon auch eine Herausforderung und gleichzeitig aber auch vielleicht einen Möglichkeitsraum, neue Dinge auszuprobieren. Wie, also gibt's das, ist es als Thema bei euch auch präsent an der Hochschule oder ist es eher so, ihr macht einen Plan und dann let's go?
Nee, einerseits ist das schon so. Andererseits sehe ich das auch immer sehr kritisch, wenn man sagt, man ist auf demselben Wissensstand wie die Studierenden und man lernt das jetzt zusammen und so. Also da halte ich persönlich gar nicht so wahnsinnig viel von, sondern bin schon der Auffassung, dass die Lehrpersonen einen signifikanten Wissens- und Erkenntnisfortschritt gegenüber den Studierenden grundsätzlich mal haben sollten. Und sei es eben, um methodisch mehr Erfahrung zu haben, um Wege, Fehlwege und sowas evaluieren und abschätzen zu können, selbst wenn das Tool selber jetzt vielleicht nicht die unbedingte Meisterschaft voraussetzt. Aber ich glaube, die Techniken im Umgang mit den Tools, das müssen wir uns schon, glaube ich, das ist dann auch unsere Verantwortung als Lehrende, da einen gewissen Fortschritt zu haben und uns nicht zu sagen, ja, die jungen Leute, die kommen alle aus dem Computer und die können das schon und so, weil das stimmt halt überhaupt nicht. Also das merkt man einfach sehr, sehr klar, wenn man dann auch mit den Studierenden, egal welchen Studienkurses und Jahrgangs die sind, dass halt wirklich die Art und Weise, auch jetzt mit den neuesten AI-Tools zu operieren, sowieso extrem individuell bleiben, extrem unterschiedlich bleiben und qualitativ auch extrem unterschiedlich sind. Und das zu moderieren, das bleibt ja nach wie vor unser Job. Und da müssen wir dann schon auch wissen, glaube ich, wie kann man das steuern? Wie kann man halt hier aus dem Unterdurchschnittlichen was Durchschnittliches oder Überdurchschnittliches zurecht moderieren? Und das ist dann wieder ein Kommunikationsjob. Der ist ein Stück weit eben losgelöst, klar, von der Technikbeherrschung, aber wirklich nicht so sehr, wie das oftmals momentan gesagt wird, meiner Auffassung nach.
Aber ist es für dich eine Wissens- oder eine Kompetenzfrage? Ich glaube, dass schon insgesamt es gibt auf jeden Fall aus meiner Perspektive eine Verschiebung von wie bringen wir Dinge bei, wenn wir einfach gar nicht mehr eins zu eins sagen können, was ist die Wahrheit in Anführungszeichen.
Das ist so. Ja die Frage, ob sich das vorherige Generationen jemals erlaubt hätten, sozusagen. Ja. Gibt es das überhaupt, diese Wahrheit? Oder ich meine, das ist ja das Tolle an unserem Studium und an der Architektur allgemein, dass wir ja da immer auf der Suche nach dem sind, was irgendwie unsere Zeit baukulturell ausdrückt und dann auch noch natürlich übergeordnete gesellschaftliche Fragen löst. Also dieses finite Wissen, das gibt's ja eigentlich gar nicht. Das ist ja sowieso so fluide alles.
Also die Dogmatik war auf jeden Fall schon mal stärker, als sie aktuell ist. Was aber ja auch einfach eine Herausforderung für alle Seiten ist, weil das ein Studierender ja auch abverlangt, dass sie eine eigene Position entwickeln zu Dingen.
Eben, weil die Dogmatik ist ja im dialektischen Prinzip dann wieder, setzt ja dann wieder die Antidogmatik voraus und dann wird wieder die Wahrheit hinterfragt und so. Und das tun wir halt immer weiter mit anderen Werkzeugen.
Willkommen zur Minipause. Dieser Podcast entsteht ohne Verlag im Rücken, das wisst ihr, mit viel Recherche, Zeit und Herzblut. Mit Steady könnt ihr uns dabei unterstützen und bekommt bald ein paar Special Insights von uns als Dankeschön. Also reinschauen lohnt sich. Wenn's finanziell gerade nicht geht, freuen wir uns genauso über Shares, Bewertungen und euer Feedback an hello@kontextur.com oder als Kommentar auf Spotify oder via Insta. Danke euch in jedem Fall. Und jetzt zurück zur Folge.
Also es ist vielleicht nicht eins zu eins ein Vergleich, aber also ich habe zum Beispiel im familiären Umkreis einen Fotografen, der seitdem es eben Handys gibt und jeder selber Fotos machen kann, sein Leben hat sich stark verändert. Also es kann jetzt jeder Bilder und jetzt plötzlich kann auch jeder futuristische, dystopische Bilder relativ mit geringem Ressourceneinsatz erzeugen, also kann gesellschaftliche oder baukulturelle Gegenentwürfe, baukulturelle Iterationen, Historismen erzeugen. Da sehen wir ja auch gerade viel im Social Media. Es gibt diese Arc Uprising oder Architecture Rebellion, die das auch ganz klar nutzen und das auch so beschreiben. Also das hat ein Architekt gemacht und das kann AI. Ey, guck mal, AI macht das doch viel besser. Und würden wir doch alle mal. Also es gibt plötzlich eben Gegenbilder. Man kann zu jeder Idee, zu jedem Stand ein Gegenbild erzeugen. Auch gerade gibt es eben diesen Fall in der Schweiz, wo ein Schulbau in Gelterskirchen stark angegriffen wird. In der Schweiz haben wir ja diese Verfahren, dass die Gemeinde immer die Gelder freigeben muss. Die muss zustimmen zu der Finanzierung des Projekts. Und jetzt hat sich eine Gruppe gefunden, die eben ein Gegenprojekt lanciert hat, wo auch relativ sicher schlechte KI-Bilder genutzt werden. Also wie schaust du darauf? Wird es so the new normal sein, dass es eben zu jeder Idee eine schnelle Gegenidee von Gegnern der ursprünglichen Idee gibt?
Ja, das ist natürlich ein super spannendes Thema und sehr fundamental, weil das jetzt, du sprichst jetzt erstmal von der Demokratisierung der Bilder. Also oder sagen wir mal Enthierarchisierung, oder? Also ja doch, aber eigentlich ist schon eine Demokratisierung dadurch, dass es jetzt erstmal eine Öffnung ist, ob die dann für demokratiefreundliche Zwecke verwendet werden oder nicht, das ist dann steht dann nochmal auf dem anderen Zettel. Weitergedacht ist das natürlich dann auch Demokratisierung der Planung, das Thema, dass das uns dann noch weiter umtreiben wird. Aber ganz grundlegend jetzt erstmal auf diese Bildfragen zurück, ist das natürlich erstmal ein öffentlicher Streit, der dann ausgetragen wird und der auch öffentlich eine starke Reaktion auslöst und sehr intensiv geführt wird. Es geht also um einen Austausch von Argumenten, in dem Fall Bildargumente. Jetzt ist natürlich die Frage, offenkundig gibt es dann vielleicht Seiten, die halt sehr mit Werf Bildargumente postulieren. Aber es wäre ja dann irgendwie schade, wenn man dann selber keine Argumente präsentieren würde. Oder also gerade in solchen demokratischen Prozessen muss es diese Abwägungsmöglichkeit ja auch dann geben. Also dann muss man doch selber gute Argumente liefern, auch bildhaft. Also ich meine, das ist ja dann die Frage, welcher Diskurs wird dann da öffentlich geführt und wie können wir als Architektinnen und als Architekten eigentlich auch unsere Position dann so hervorbringen, dass die eben auch von einer größeren Öffentlichkeit verstanden wird. Weil das ist ja total wichtig. Also für die Akzeptanz von Architektur ja auch im ganz Allgemeinen. Also dass man eben nicht diesen oftmals ja postulierten, dieses Ding irgendwie hier die feinen Leute, Architektinnen haben sich irgendwie hier ihre tollen Sachen ausgedacht und die mögen wir aber irgendwie alle nicht. Das ist ja eigentlich schade und das ist ja, glaube ich, auch sehr verkürzt und das hat oftmals auch, glaube ich, damit zu tun, dass Architektinnen und Architekten eben auch nicht so sonderlich viel Freude mitunter daran haben, so zu kommunizieren, dass es eben auch für eine Allgemeinverständlichkeit ihrer Ideen wirklich taugt. Und das ist insofern ja schon was Neues. Das wurde bislang immer sehr viel aufwendiger aufgetragen. Es gab ja schon immer große Projekte, wo dann auch vielleicht der Akteur hier seine Bilder visualisiert hat und der Akteur hier und so. Das haben wir im Büro ja auch immer wieder gehabt, ne? Dass es da auch so problematische Sachen gibt oder der eine macht dann nochmal einen progressiven Vorschlag dazu und nimmt das sogar Geld für in die Hand und also das gab's ja schon auch, aber das ist jetzt natürlich alles so wie auf Speed, ne? Jetzt gilt das potenziell für jedes Projekt, dass einfach das nochmal öffentlich aufgerollt werden kann. Und was wollen wir machen? Also ich meine, wir können uns diesem Diskurs ja nicht nicht entziehen. Das, ich glaube, das muss ja proaktiv angegangen werden. Und da muss man Argumente haben, warum das dann richtig ist, was man sich in einem sehr, sehr langen und aufwendigen Prozess erarbeitet hat, ja, und der auch legitimiert ist, wenn das denn so ist, ne?
Nochmal eine andere Frage. Es gibt ja auch das Format, also so heißt es nicht, so nenne ich das, das Bild und der Bau. Also wenn man zum Beispiel, wenn ein Gebäude fertiggestellt wurde, dann nehme ich das Visualisierungswettbewerbsbild und stelle das gegen den Bau. Und in der Visualisierung habe ich natürlich, wenn es Glasfassaden sind, ich habe Licht in, ich habe Transluzenz, Offenheit, Schönheit. Und dann gibt es ja meistens ein Bild, also auch ein Bild in einem Framing, wo man dann sieht, es ist dunkel, es reflektiert, ich habe vielleicht Taubenkleber, also ich habe solche Vogelkleber da drauf. Wie gehst du mit, also oder was denkst du zu dem Wort Euphemisierungstendenzen? Also du willst ja das Bild für einen Wettbewerb, es muss krachen, es muss gut aussehen. Ihr tweakt vielleicht auch das Projekt ein bisschen besser, wie es dann am Ende umgesetzt wird. Das hat ja immer noch was mit den verfügbaren Handwerksbetrieben, mit den Budgets und so weiter zu tun. Also hast du bist ja schon seit 2009, hast du so ein paar da Erfahrungen gemacht, dass, ach man, wir haben das so schön visualisiert und so steht es jetzt da.
Ganz selten, weil aus schlechter Architektur werden keine guten Bilder und andersrum. Und ich glaube, das, was wir dann auch da oft sehen, muss ich schon auch oft sagen, finde ich auch nicht schön. Das, auch wenn das jetzt fertig gebaut und gut ist und vielleicht auch von einem vermeintlich guten Büro, heißt das noch lang nicht, dass das automatisch gute Architektur ist. Und dass mit Renderings viel Bullshit betrieben wird, das ist, weiß nicht, da wäre ich jetzt der Letzte, der da sagt, das stimmt nicht. Ne? Ich würde halt versuchen, oder was wir versuchen, ist, dass das möglicherweise eine Aussage ist, die über diesen reinen Realismus, so soll das sein, hinausgeht, sondern dass man eben auch übergeordnete kulturelle Referenzen, Gedanken, die man sich vielleicht im Entwurf macht, versucht, auf einer Bildebene irgendwie kommunizierbar zu machen. Das ist dann vielleicht primär für die Bubble aber und die Jury-Bubble und so, aber das, glaube, unsere Bilder haben natürlich schon auch immer eine gewisse Gefälligkeit. Wir versuchen nicht, Dinge absichtlich hässlich zu machen, aber wir versuchen auch nicht, Dinge übermäßig zu romantisieren, zu beschönigen, ohne dass das als Bildintention auch ganz klar überzeichnet ist. Weil da könnte man jetzt auch wieder an die analoge Architektur anhaken, natürlich, wo es ja auch darum geht, genau diesen Realismus, diese Film Noir und sonst wie Ästhetik, diese Alltäglichkeit, diese Banalität eigentlich als Gegenstand der bildlichen Auseinandersetzung im Entwurfsprozess zu begreifen. Und das finde ich ja gut. Also ich meine, das Gebäude soll ja gut sein, wenn das Wetter mies ist. Und deswegen darf das Rendering ja auch eine trübe Atmosphäre haben und es trotzdem als gute Architektur erkennbar.
Aber das ist ja total selten so. Also diese Seiten, die Katharina da vorher, auf die du jetzt auch gerade verwiesen hast, ne, im Sinne von, das eine Bild ist halt irgendwie das Rendering bei Idle Sonne, also Rainbow und Unicorns, ne, ist die Variante, wo halt dann irgendwie so blauer Himmel, es ist strahlend schön, bla bla bla. Und das Original ist dann, oder quasi die Realität ist irgendwie Regen, beschissen, schaut alles grau aus, ist furchtbar. So, also natürlich ist das auch irgendwie so unlauterer Wettbewerb in Anführungszeichen, aber gleichzeitig ist ja schon auch im Render-Game in Anführungszeichen die Bildproduktion ja sehr oft dieses überspitzte The Perfect World, ne? Also auch wenn Studierende solche, also ja, I don't know, das ist an der ETH, als ich in der Lehre war, war das auch immer wieder ein Thema. Was für eine Art von Realität bringt man in diese Bilder? Und es sind ja normal, also es sind halt einfach Verkaufsbilder. Also ganz selten, dass man Renderings sieht, die irgendwie super krass realitätsnah im Sinne von vielleicht halt dann nicht das beste Wetter sind.
Okay, ich würde da ganz kurz mal gegen sprechen. Also ich muss ja sagen, dass ich ja zum Beispiel, also von Anfang an haben wir ja auch immer Visual Artists, wie es eher im Englischen heißt, interviewt, ne, gleich neben Architekturbüros. Wir haben ja diese Liste und also ich muss sagen, ich habe ja eigentlich super viel nicht Liebe oder also Respekt auch vor dieser Profession, ne, weil sich ja vor allem manche Leute oder es ist extrem relevant, was die in den letzten 10, 15 Jahren an so einer Visualität für uns alle geschaffen haben, an denen wir alle sehr, oder nicht partizipiert, aber was wir sehr stark konsumiert haben und was eine super wichtige Referenzwelt aufgemacht hat. Aber es ist natürlich ja wieder nur so the tipping point oder die 2%, also was alles an Visualisierung im Real Estate Bereich läuft, in Verkaufsmappen ist, an Bauschildern hängt. Das ist natürlich ja sowas, das ist ja nochmal sowas ganz anders, aber es gibt ja ein paar Leute so auf der Welt, in Europa oder so, die das ja wirklich als ja ganz starke Gestalt oder nicht als Kunstform, aber so als ja ganz hohe Qualität erreicht haben.
Einfach. Ja, an die geht natürlich diese Kritik auch nicht, aber du hast es ja eben selbst gesagt, der Großteil der Bilder, der erzeugt wird, ist ja dieser Real Estate Bullshit. So, und das ist ja alles irgendwie auch, also ich kann total verstehen, dass Leute sich darüber aufregen, wie Architektur aussieht, weil ein Großteil der Architektur ja dieses Real Estate Bullshit Zeugs ist und dafür ja auch Bilder erzeugt werden, ne? Also gar kein Vorwurf an euch, aber das ist ja schon was auch worauf man in der Bildproduktion incentivieren oder das quasi irgendwie erklären muss, was ist das, woher kommt das, wieso ist das so? Also wenn man quasi, wie Alexander das ja auch beschrieben hat, quasi aus der Architektur heraus einen Gegenpol entwickeln will, muss man ja bewusst eine andere Bildsprache entwickeln, um sich quasi dagegen zu stellen.
Also worüber redet man? Ne? Ich glaube, man ist ja da schon längst auf so einem Weg, wo man jetzt sagt, in unserem akademischen Diskurs und so, da ist diese Sonnenscheinwelt ja ohnehin verpönt, oder? Das ist ja schon lange nicht mehr das, was gesehen wird, oder? Das ist eigentlich so ein Hyperrealismus oder gerne dann auch ja das große Comeback des Modells, des großen Modellfotos erst, jetzt ist es das AI-simulierte Modellfoto, ne? Also das ist diese Rückwärtsbewegung, diese Cross-Medialität ist ja im Akademischen super stark und im Praktischen hört das dann natürlich wieder ein Stück weit auf. Und ich kenne auch gute Architektur, die in dann Entwickler-Renderings auch von mir aus okay aussieht. Das ist dann und auch nicht überkitschig ist. Und ich kenne aber tatsächlich keine schlechte Architektur, die in einem super Bild super aussieht. Also wenn man diesen Architekturfilter komplett ausblendet, dann ist das dann doch auch eine ziemlich hohle Geste. Und also, tja, ich weiß es nicht. Ich meine, da gibt es, glaube ich, auch keine abgeschlossene Weihnacht. Aber ich glaube, das Wesentliche ist ja, dass es bei uns in der Bilderzeugung im Architektonischen eigentlich ja nicht darum geht, eine simulierte Realität abzubilden. Sondern es ist ja, das meintest du ja auch gerade, Katharina, das sind ja offenkundig auch Bildwerke, die eine ganz klare Autorinnenschaft haben und die somit auch einen Ausdruck haben, der über dieses reine Bild und dieses auch das rein utilitaristische dieser Visualisierung und zum Wettbewerbserfolg und so weiter führen soll, hinausgeht. Und das ist dann eben sowas für sich Stehendes. Aber das hat für mich wirklich wenig mit dieser Real Estate Welt zu tun, die sich dann eben gerne entkoppelt von architektonischen Qualitäten. Wobei ich da eben auch glaube, dass das, wenn wir müssen ja insgesamt gucken, dass wir das architektonische Level raisen und gucken, dass die einfach weniger Quatsch visualisieren müssen, weil die Sachen einfach besser sind. Und dann nehme ich alle Hilfsmittel gerne an, die das mit sich bringen. Und ich glaube, dafür ist es halt wichtig, dass wir diese Hilfsmittel halt beherrschen und im Griff haben, dass das einfach selbstverständlich wird, dass man das besser haben will, als das jetzt ist. Für alle. Weil die Entwickler haben ja auch keinen Spaß daran, wenn sie sich dann anhören müssen, das ist ja irgendwie hier auch schon wieder nur blöder Mist und dann kriegen sie es nicht lang nicht vermietet und das ist ja auch traurig.
Was denkst du, warum ist die Architektur oder aber vor allem das, was gebaut wird, so in nicht überzeugender Qualität im Mittel? Also es geht ja nicht um die zwei, aber im Mittel. Ich gehe durch die Stadt, ich schaue mir die Baustellen an, ich schaue, was da passiert, bin nicht glücklich. Warum ist das so?
Boah, das ist eine super diffizile Frage natürlich. Ich glaube, erstmal ist es eine grundsätzliche Bildungsfrage. Ich glaube, weiß nicht, so ein bisschen abgedroschen wahrscheinlich, aber wenn man sich anguckt, wie schweizerische Schulbauten aussehen versus wie deutsche Schulbauten im Schnitt aussehen und wenn da die einen Real Estate Entwickler rauskommen und da die anderen Real Estate Entwickler rauskommen, dann versteht man schon ein bisschen was. Wenn es um Wertschätzung baulichem Erbes und Kultur gegenüber geht, dann kann man, glaube ich, schon feststellen, dass wir da oftmals sehr utilitaristisch, ökonomisch getrieben auf die Dinge gucken und weniger mit so einer langen Zeitperspektive. Und da hoffe ich natürlich schon, dass wir da Potenzial ist, dass das in Zukunft besser wird, wenn auch so kritische Entwurfsphasen wie die 1 und die 2 nicht mehr schnell abgehampelt werden müssen, weil sie sowieso kein Geld geben, sondern möglicherweise sogar durch KI-Technologie hier eine vertiefte Bearbeitung stattfinden kann, die zu verbesserten Entscheidungsprozessen führen, die breiter abgestimmt sind, die eben nicht in 2 Wochen fertig sein müssen, weil man für die LP2 einfach, keine Ahnung, was war es, 7%, wenn überhaupt, kriegt oder die 1... Nee, noch weniger, oder? Die 2, 5, ich habe es leider nicht auf parat gerade. Aber das steht ja in keinem Verhältnis zueinander, was eigentlich die Entwurfsgenese und der monetäre Reward dazu dient. Und diese 50% der Entscheidungen, die aber in diesen irgendwie unter sub 10% des Honorars gefällt werden, wenn man potenziell Wege findet, das zu entkoppeln voneinander und diese frühen Phasen so zu gestalten, dass die irgendwie so eine höhere Qualität finden, wäre ein Ansatz. Ein bisschen techno-optimistischer Ansatz vielleicht.
Ja, nee, aber das ist ja nochmal ein schöner Bogen auch in den Schluss hinein. Was bräuchte es denn, dass wir da hinkommen? Was wäre denn auch vielleicht dein Wunsch, damit wirklich mehr Zeit ist für den Entwurf? Du hast es vorher auch so schön gesagt, so Thema Demokratisierung der Planung und das ist auch fallen lassen, so ihr seid die kleine Bastelbude. Also ich finde es ja auch ganz schön, dass du das quasi in deiner Praxis so vereinst, das Entwerfen und das Bilder machen, in Anführungszeichen, in unterschiedlichen Geschwindigkeiten mit unterschiedlichen Tools, so dass es quasi für die eigene Vorstellung davon, was ist gute Arbeit, passt. Wie kommen wir da insgesamt näher hin?
Ich bin in Aachen im Gestaltungsbeirat. Da ist auf kommunaler Ebene ein Riesenhebel, um das zu qualifizieren. Forschungsanträge in die Richtung will aber leider niemand unterstützen bislang, da muss ich noch weiterarbeiten. Da glaube ich, ist ein großer Ansatzpunkt, dass man im Dialog kommunale Verwaltung und architektonische Praxis einen nicht auf monetären Erfolg eines Gebäudes abgestimmten Dialog hinkriegt, der aber alle mitnimmt. Das würde ich mir zum Beispiel vorstellen können. Das würde ich mir sehr wünschen, dass da auch eine entsprechende Gesetzgebung, ihr habt bestimmt auch schon ein, zwei Bauturbo-Episoden und sowas gemacht, dass man Gesetzesnovellen zum Anlass nimmt, qualitätssichernde Verfahren auf eine andere Art und Weise einzuführen. Auch hier ist meinerseits eine totale Technologieoffenheit denkbar, wie solche Verfahren unterstützt sein könnten. Aber diese Aushandlungsprozesse besser zu gestalten, ist, glaube ich, ein riesen Anlass. Und das endet auch wieder darin, dass wir sehr, sehr gute Architektinnen und Architekten ausbilden müssen an den Universitäten, weil die ja auch, wie ihr ja auch alle wisst, nur noch zu einem relativ geringen Prozentsatz im Architekturbüro tatsächlich hängen bleiben, sondern sich sehr weit diversifizieren in die verschiedensten Berufsfelder an ganz andere Entscheidungshebel rankommen. Und die mit zu qualifizieren, ist, glaube ich, ein Riesenjob.
Ihr Lieben, ich fand, das war ein total gutes Gespräch. Wir sprechen schon über eine Stunde. Ich würde daher jetzt schon langsam den Schluss einläuten. Katharina, hast du noch eine Frage oder machen wir einfach direkt ein schönes Ende?
Ich hätte gern noch mal so 5, nicht Tipps, aber wenn jetzt, das haben ja nicht alle, uns hören ja viele Studierenden zu und nicht alle haben ja vielleicht in ihrer Uni oder in ihrer Lernumgebung jemand, der sich so gut auskennt oder der auch einen Weg weist. Also was würdest du raten, wenn man jetzt einfach noch gar nichts groß weiß, aber man möchte sich einfach diesem Thema AI in der Architektur nähern? Gib mal 2, 3 Hinweise. Wie kann man vorgehen oder was kann man vielleicht konsultieren? Gibt's? Wem kann man trauen?
Ja, trauen kann man nur sich selber. Also es ist jetzt erstmal ein bisschen blöd, aber es macht einmal Sinn, wenn man mit KI zu tun haben will, einmal für gute KI zu bezahlen, um zu gucken, wo ist das Limit dessen, was geht. Und dann einfach die Probleme, die man hat, einfach mal da reinzuschmeißen und mal gucken, was passiert. Und ganz viele staunen dann einfach schon mal sehr, sehr große Augen und was dann tatsächlich geht. Weil die Unterschiede zwischen den Modellen, die irgendwie Freeplay sind und die halt dann irgendwie Frontier sind, die sind einfach gewaltig. Und wahnsinnig viele KI-Vorurteile kommen ja auch daher, dass das irgendwie man mal das probiert hat, dann kam da irgendwie Bullshit bei rum und dann hat man es wieder sein gelassen. Aber wenn man mal wirklich mit so einem agentischen Programm da zusammen operiert hat, dann sind das andere Sphären. Ne? Ihr kennt es vielleicht hier auch aus Podcasts vorbereiten, sonst wie
ich möchte
Zwecken
nur sagen, shit in, shit out. Also
es
man
ist,
muss ein bisschen
ist,
wissen,
ja,
was man
ist,
reinwirft.
Das ist immer so, aber der Shit-Verarbeiter in der Mitte kann mitunter aus Shit auch schon weniger schlimmen Shit machen. Also das mal das eine auf der Anwendungsebene wirklich mal gucken, also eigentlich jedes Problem da mal reinschmeißen und mal gucken, was passiert. Da neugierig sein, würde ich mal auf der einen Ebene erfahren. Dann würde ich versuchen, mich mit Comfy-UI auseinanderzusetzen, einfach um ein ganz kleines bisschen Gefühl dafür zu kriegen, wie eigentlich solche agentischen Workflows funktionieren. Das ist im Prinzip so eine Art Grasshopper für AI-Modelle und Anwendungen, das man für alles benutzen kann. Also das ist das absolute Universaltool, wenn man eigentlich, das ist auch Credit-basiert, da muss man keine langen Abos machen und so. Also das ist auch ein Open-Source-Projekt, da würde ich anfangen. Und das würde ich mal in die Shownotes verlinken.
Cool, du schickst uns die Links, ja?
Mach ich. Dann, ja, aber das kann prinzipiell alles. Und dann würde ich eben immer erstmal in einem Sprachmodell fragen, am besten, ja, naja, das wechselt ja wirklich momentan wöchentlich, welches jetzt gerade das Beste ist. Also irgendeins aussuchen, von mir aus auch, wenn man die Kapazitäten hat, gerne auch mal vergleichen, um mal so ein Gefühl zu kriegen, wo liegen da eigentlich die Unterschiede. Das ist nämlich auch mitunter recht amüsant. Und mal dann reinfragen, wie man mit dem Umfeld was erreichen kann. Braucht man ein bisschen rumprobieren muss man dann noch. Deswegen diese Selbstermächtigung über die Tools würde ich versuchen, jetzt zu erreichen.
Sweet. Ganz lieben Dank auch für die Hands-on-Tipps noch zum Ende. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns einen Freitagnachmittag zu sprechen. Es war sehr cool, dass wir dich hier vor das Mikrofon und vor die Kamera gebracht haben. Und hier vielleicht auch nochmal eine kurze Ankündigung für alle, die uns über Steady supporten und Bock haben. Wir machen sicher bald auch nochmal ein Backstage zu AI und Tools drumherum. Alex, vielleicht magst du ja dann auch dazu kommen.
Ja, bin ich gern dabei.
Cool, sehr gut. Dann haben wir jetzt auch gleich schon den nächsten Gast castet. Hervorragend. Und ja, damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir hören uns ganz bald wieder.
Ja. Dankeschön, hat mir Spaß gemacht.
Vielen, vielen Dank, super. Ich habe auch was gelernt.
Tschüss. Und das war's auch schon wieder mit dem Kontextur-Podcast. Schön, dass ihr auch bei dieser Episode wieder dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, you know what to do. Unterstützt uns auf Steady oder helft uns, indem ihr den Podcast teilt und bewertet. Alle weiteren Infos, Hintergründe und Termine, auch für unsere Live-Auftritte, also Obacht 2026, findet ihr auf unserer Website oder wie immer auf Instagram. Dieser Podcast entsteht wie immer nur, weil sehr viele motivierte Hände mit am Werk sind. Idee und Redaktion des Podcasts von Katharina Benjamin und mir, Angelika Hinterbrandner. Schnitt Isabel Wob. Coverfoto Oliver Peter Wolf und Coverdesign Patrick Martin. Bis zum nächsten Mal. Thank you.